Ja, das Predigtthema wurde eben schon genannt, Familienrat mit Gott. Und Stefan und ich wollen jetzt ein bisschen mehr darauf eingehen, wie können wir Gott mehr in unsere Familie bringen. Es ist völlig egal, ob Familie heißt, man wohnt alleine und die Rest der Familie wohnt in einer anderen Stadt oder man ist verheiratet oder die Kinder leben noch zu Hause oder sind schon aus dem Haus, weil eigentlich jeder hat eine Familie. Und deshalb eben, wie können wir Gott da mehr hineinbringen? Und eine wichtige Grundlage, das finde ich auch so cool, wie Mona die Einleitung gemacht hat, auch mit der Geschichte, dass Gott redet, weil eine wichtige Voraussetzung ist, wenn wir Gott mehr in die Familien hineinbringen wollen, ist, dass wir seine Stimme kennen und mit ihm leben und in einer Beziehung mit Gott sind. Und mir geht es aber manchmal so, wie auf dem nächsten Bild, dass ich manchmal einfach viel zu beschäftigt bin und mich dann frage, so, hey Gott, warum redest du eigentlich nicht? So, ich finde, das ist halt klar, vielleicht ein bisschen überspitzt dargestellt, aber einfach so dieses, ich frage mich, hey, warum höre ich nichts? Und Gott steht da schon längst im Hintergrund und ruft uns. Eli ging es ja auch so und Samuel, dass sie zuerst Gottes Stimme gar nicht zuordnen konnten. Und so müssen wir einfach lernen und das immer wieder trainieren, Gottes Stimme zu hören und zu unterscheiden. Und der Heilige Geist, der hilft uns auch dabei. Der Heilige Geist sagt, er hilft uns, die Geister zu unterscheiden und somit auch zu unterscheiden, wer zu uns spricht. Stuart wird nächste Woche dazu auch noch ein bisschen mehr sagen, aber ich möchte dich da einfach Mut machen, einfach das immer wieder zu üben, immer wieder zu trainieren und darauf zu vertrauen, dass Gott redet. Wir haben das mal auf einer Kinderfreizeit gemacht, dass wir den Kindern einfach ein Stück Knete jeweils in die Hand gegeben haben und haben den Kindern gesagt, fragt mal Gott, was ihr kneten sollt. Und bei einem Mädchen ist das hier entstanden. Eine wunderschöne, süße Schnecke. Und im ersten Moment mal denken, ja, ja, die hat Gott gefragt. Genau, die fand sie einfach Schnecken toll und hat eine Schnecke gepredigt. Nee, ihre Erklärung war dazu, sie hatte dazu auch noch so einen Bibelvers aufgeschrieben, liebt eure Feinde. Und ihre Erklärung war, Mama mag keine Schnecken, weil die fressen den Salat weg. Und für sie war diese Schnecke, wo Gott ihr gesagt hat, hey, knete meine Schnecke, einfach wirklich ein Gespräch mit Gott, wo sie gehört hat, hey, ich muss meine Feinde lieben. Und wie großartig ist das, wenn man als Erwachsener Kinder daran führen kann, dass man nicht selber ihnen sagt, was Gott gesagt hat, sondern dass Gott selber mit ihnen spricht. Und da auch egal, wie alt man ist, auch bei Erwachsenen ist es genauso cool, wenn die auf einmal erleben, hey, Gott spricht zu mir. Und das ist so elementar wichtig einfach in der Beziehung mit Gott, dass wir das einfach immer wieder selber auch erleben, dass Gott spricht und dann können wir das weitergeben oder uns zusammen auf den Weg machen. Weil eine wichtige Sache ist da dran, wenn wir halt eben an Thema Familien denken, man kann richtig gut sein. Man kann gut sein in der Erziehung, man kann eine gute Beziehung führen, aber wenn Gott da einfach immer mehr hineinkommt, dann ist es wie in diesem Bibelvers, wo es heißt, denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel höher stehen meine Wege über euren Wegen und meine Gedanken über eure Gedanken. Ich finde an dem Vers so cool, dass Gott nicht sagt, eure Gedanken sind komplett verkehrt und schlecht, sondern er sagt, meine Gedanken sind höher. Und genauso sehe ich das so. Man kann mit Gott auch eine gute Ehe, eine gute Familie führen, aber wenn Gott dazukommt, dann wird es einfach nochmal viel besser, wenn wir Gott wirklich dahin einladen. Und so steht auch das Versprechen von Gott, dass wenn wir ihn suchen, dass er sich finden lässt und dass er sich einfach daran beteiligen lässt. Aber das passiert halt auch nicht einfach von selber. Also man wächst nicht in der Beziehung mit Gott oder seine Stimme zu hören, wenn man das nie übt oder nie danach irgendwie mit Gott Zeit verbringt oder das gezielt irgendwie antrainiert, sondern da muss jemand für die Verantwortung übernehmen. Und es ist halt ganz so oft so, also ich bin in einer halbchristlichen Familie aufgewachsen, also meine Mom war Christ, mein Vater war kein Christ und wir waren regelmäßig im Gottesdienst und ich selber auch auf Kinderfreizeiten und ich habe darüber Gott kennengelernt, zum Glück. Aber ich kenne es nicht, dass wir zu Hause mal saßen und gebetet haben oder zu Hause mal irgendwie Zeit mit Gott verbracht haben und finde es eigentlich schade, dass meine Mom so die Verantwortung, die sie eigentlich gehabt hätte als Elternteil, auch nicht mehr wahrgenommen hat, sondern das so ein bisschen der Gemeinde überlassen hat. Ja, da sind ja welche, die können das und denen überlasse ich das. Und deshalb so ein bisschen die Frage, wer übernimmt die Verantwortung? Dass die Gemeinde einen guten Teil der Verantwortung hat, ist auch gut, wir unterstützen das gerne. Aber ich würde mich freuen, wenn einfach wir wieder neu den Fokus darauf kriegen, so hey, ich bin dafür verantwortlich, wie ich im Glauben stehe und ich kann mitprägen, wie meine Kinder, meine Eltern, meine Freunde im Glauben stehen. Ich kann das machen. Egal, ob ich Theologie studiert habe oder nicht oder ob ich einen guten Beruf habe oder nicht oder wie es mir gerade geht, ich kann dafür Verantwortung übernehmen. Und da heißt es in Joel 1,3, erzählt euren Kindern davon, die sollen es ihren Kindern sagen und diese der nachfolgenden Generation. Und da wird nochmal ganz klar die Eltern dafür angesprochen, dass sie auch das an die Kinder weitergeben. Und das muss nicht immer perfekt ausgearbeitet oder muss gar nicht perfekt ausgearbeitet sein. Das kann ganz locker mal beim Aufstehen oder beim Mittagessen oder sonst wann sein, ohne dass man das irgendwie perfekt machen muss, sondern einfach, wie man über andere Sachen redet. Aber dass man immer wieder merkt, hey, ich darf Menschen prägen, auch im Glauben, indem ich einfach was erzähle oder ihnen beibringe, zum Beispiel selber zu beten. Und das ist auch so der nächste Punkt, wo ich auch nochmal zwei Bilder mitgebracht habe. Und das erste ist halt das, was bei uns ganz häufig passiert und was auch gut ist, dass wir uns einfach, da sind die ganzen biblischen Bücher abgebildet, dass wir uns gut in der Bibel auskennen, dass wir einander beibringen, hey, was steht denn da drin, dass man sich Wissen aneignet, das ist ein guter Punkt. Aber es wäre halt schade, wenn es dabei stehen bleibt. Man sagt, hey, ich weiß jetzt ganz viel, ich habe ganz viel in meinem Kopf und das war's. Das wäre echt schade, weil es noch nicht das ist, was Gott einfach uns wünscht, sondern wenn es mehr in die Richtung geht, dass wir wirklich, also die große Hand steht für Gott und der Mensch, der da drin sitzt, das kann jeder von uns sein. Und dass wir uns mehr einfach danach ausstrecken, weg von dem, ich weiß etwas über Gott zu kommen, hin zu dem, ich verbringe Zeit mit Gott. Ich bin bei Gott, ich höre seine Stimme, ich vertraue ihm, ich lebe mit ihm in einer Beziehung. Wie gesagt, beides ist wichtig, aber auf den Punkt zu kommen, wo man wirklich mit Gott in Kontakt ist, das ist einfach mal noch viel schöner, weil es auch Gottes Wunsch ist. Und wenn wir da Menschen hineinführen können, weg von dem, hey, ich bringe dir nur was bei über Gott, hinzu, ich bringe dir bei, wie du selber mit Gott leben kannst. Das ist ein Wunsch, den ich für jeden Einzelnen hier habe und auch für die Gesamtgemeinde einfach, dass wir da einfach immer mehr hinkommen. Also wie gesagt, ich habe ja eben auch schon gesagt, es muss nicht immer kompliziert sein, sondern halt, wenn man sich vielleicht vornimmt, so 5 Minuten am Tag, also wenn die Kinder halt noch zu Hause wohnen, zu sagen, hey, zum Beispiel beim zu Bett gehen oder wann auch immer, dass man sich mal 5 Minuten am Tag Zeit nimmt, ganz bewusst irgendwie mit Gott zu reden, mit den Kindern zu beten oder eben irgendwas zu erzählen, was man gerade mit Gott erlebt hat oder gemeinsam zu beten, dann ist das schon sehr viel wert. Das muss nicht gleich mega hoch starten, sondern wirklich klein anfangen und dafür halt sich das gezielt vornehmen. Oder halt auch einfach göttliche Werte mit in den Alltag bringen. So, warum nicht bei der Filmauswahl mit seinen Teenie-Jungs anstatt irgendeinen Kriegsfilm mal Ben-Hur gucken und einfach so Gott und das normale Leben weiter miteinander verbringen oder halt bei der Gute-Nacht-Geschichte eine Geschichte aus der Bibel erzählen anstatt irgendeine andere Geschichte. Oder wenn das Kind fragt, hey, darf ich das und das machen, bete doch einfach mal drüber. Guck mal, was Gott dazu sagt, zu der Entscheidung, die du treffen möchtest. Und da habe ich auch noch ein richtig gutes Buch dazu, zur Erziehung. Das nennt sich Erziehung mit Liebe und Vision. Und das kann ich einfach so empfehlen, weil der Autor, der hat halt auch selber Kinder und erzählt halt, wie er auch sich selber so ein bisschen die Wandlung gemacht hat von einer Erziehung, die eher auf, ja, du musst das und das tun, hin zu, hey, überleg doch mal, oder dass er mehr überlegt hat, wie kann ich Gott widerspiegeln in dem, wie ich mich verhalte und wie kann ich meinen Kindern was mitgeben. Und ich lese jetzt da einen kurzen Abschnitt mal vor. Mitgefühl und Empathie zeigt uns auch der Heilige Geist, wenn wir Fehler machen. Er straft uns nicht, er tröstet uns. Er zeigt uns, dass er bekümmert über uns ist und lädt uns ein, aus freien Stücken zu ihm zu kommen, um von seiner großen Weisheit und Fähigkeit, Probleme zu lösen, zu profitieren. Seine Reaktion auf unsere Fehler hilft uns nämlich, ihm noch mehr zu vertrauen. Und wenn wir auf unsere Kinder so reagieren, wie er auf uns reagiert, vertrauen sie uns umso mehr, weil sie lernen, dass sie bei uns Fehler machen dürfen. Und weiter unten steht noch, vielleicht stehen mehr von uns in der Versuchung, ihren Kindern die Liebe zu entziehen, als aufzubrausen. Und so kann man einfach immer wieder gute Anregung kriegen, hey, wie kann ich mehr von Gott in meinem Leben verkörpern, eben auch im Umgang mit anderen Menschen. Ein letzter Bibelvers, auf den ich gerade noch eingehen möchte, ist: Selbst wenn ihr 10.000 Erzieher hättet, die euch Christus nahe bringen, so habt ihr doch nicht viele Väter. Denn ich wurde euer Vater in Christus Jesus, als ich euch als Erster die Botschaft Gottes verkündete. Deshalb bitte ich euch jetzt, meinem Beispiel zu folgen und es mir gleich zu tun. Ja, und wenn man mal Erzieher mit Kindergottesdienstmitarbeitern gleichsetzt in dem Beispiel, dann machen Kindergottesdienstmitarbeiter in der Regel auch einen guten Job. Sie bringen den Kindern was bei, sie beten mit den Kindern, machen vielleicht noch Lobpreis, erzählen ihnen was von Gott. Aber alleine aufgrund dieser zeitlichen Begrenzung können sie manche Aspekte gar nicht so gut rüberbringen. Sondern sie können einfach ihre Sache gut machen, aber noch viel besser ist es, wenn man Väter hat. Und wenn ich zum Beispiel an meine Kindergottesdienstzeit zurückdenke, wo ich von Erziehern geprägt wurde, dann erinnere ich mich viel mehr an das, wie haben die sich verhalten? Wenn sich zwei gestritten haben, wie sind sie damit umgegangen? Oder haben sie mehr die Kinder gesehen oder die Regeln oder wie das hier ablief? Und irgendwie, ich glaube, an zwei thematische Inhalte kann ich mich erinnern aus meiner ganzen Kinder-Jugendzeit, die mir irgendwie einen Eindruck gemacht haben. Und ansonsten, wie gesagt, viel mehr so dieses Mitarbeiter, also dieses, wie waren sie? Obwohl man sich ja eigentlich als Kindermitarbeiter viel mehr überlegt, ich will heute das und das den Kindern beibringen. Und das heißt nicht, dass ich das wahrscheinlich nicht auch damals immer wieder mal mit nach Hause genommen habe, aber über lange Zeit war es vielmehr das so, hey, wie ist der als Mensch? Das interessiert mich und das prägt. Und das ist halt so ein bisschen so der Fokus, wie gesagt, von Erziehern, von Kindergottesdienstmitarbeitern ist, ihnen etwas beizubringen. Und die andere Sichtweise, das wird jetzt gleich Stefan machen und euch auch noch ein bisschen mehr dazu erzählen.
Genau, der Erzieher, der Kindergottesdienstmitarbeiter, der im Fokus in seiner Vorbereitung eben die Wissensvermittlung hat. Ich möchte etwas beibringen, ich mache mir viele Gedanken darüber, wie ich diese Informationen weitergeben kann. Das ist die Aufgabe von Erziehern, egal wo wir sie sehen, egal wo sie unterwegs sind. Ein Lehrer, der bereitet Unterricht vor, um etwas beizubringen. Ein Kindergartenerzieher, wenn da irgendetwas im Kindergarten schiefläuft, dann nimmt er sich diese Situation vor und versucht, diese Situation zu klären und versucht, gutes Verhalten bei Kindern hervorzubringen. Lehrer und Erzieher im Kindergarten und Schule haben den großen Vorteil, dass sie schon eine längere Zeit mit den Kindern unterwegs sind und immer wieder Akzente setzen können. Ich behaupte trotzdem, der Akzent größtenteils von Erziehern, von Lehrern, von Pädagogen grundsätzlich, die mit Kindern, nicht mit ihren eigenen Kindern zu tun haben, ist eine bestimmte Handlung, eine bestimmte Situation zu klären, zu lösen, da Veränderungen hervorzubringen oder eine bestimmte Information weiterzugeben. Wenn ich mir dabei anschaue, wie ich als Vater meine Kids anschaue, dann ist mir das manchmal erschreckenderweise vollkommen egal, wie sie sich in der einen Situation verhalten, weil es so anstrengend ist, in jeder einzelnen Situation irgendwie im Blick zu haben, wie sich das Kind denn richtigerweise verhalten sollte. Aber ich habe vielleicht anders als Erzieher oder auf jeden Fall noch mal stärker, habe ich diesen Vatergedanken in mir, ich möchte, dass das Leben meiner Kinder gelingt. Ich möchte, dass es grundsätzlich, dass meine Kinder ein gutes Leben haben. Und da macht Paulus eben hier auch im ersten Korintherbrief diesen Unterschied zwischen den Erziehern, die etwas beibringen, die auch gute Sachen im Glauben der Gemeinde in Korinth weitergegeben haben. Aber Paulus hat nochmal ein ganz anderes Interesse an all den Leuten in der Gemeinde in Korinth, weil er seine DNA quasi weitergegeben hat. Sein Glaubensverständnis ist in der Geburtsstunde der Gemeinde irgendwie mit da übergegangen. Und er möchte, dass diese Gemeinde grundsätzlich gelingt, funktioniert und aufblüht und es ihnen gut geht. Da haben wir einen Unterschied zwischen dem Fokus eines Erziehers, auch hier im Kindergottesdienst, und dem Fokus, den Eltern oder grundsätzlich Menschen in der Familie füreinander haben. Ein Beispiel aus unserer Erziehung. Meine Frau ist so ein bisschen eine Ehrlichkeitsfanatikerin. Also ihr ist Wahrheit unglaublich wichtig und mir inzwischen auch schon. man lernt ja dazu. Aber ihr war das bei unseren Kids unglaublich wichtig, dass sie Vertrauen zu uns aufbauen können, weil wir ehrlich zu ihnen sind. Und so fährt man mal mit den Kindern irgendwie im Auto und sie kommen, bekommen es in den Kopf, ich möchte jetzt ein Eis essen. Ich will aber jetzt ein Eis. Was machen Eltern, die jetzt gerade kein Eis irgendwie in der Hosentasche haben? Der später. Kriegst du später. Später, wenn wir zu Hause sind, kannst du zur Gefriertruhe gehen, da kriegst du ein Eis. Es kommt ein bisschen Ruhe rein, man entspannt sich so ein bisschen, der Tag geht weiter. Und es ist 2 Minuten vorm Abendessen und da kommt Mist, das Eis. Wie blöd ist das, dass einem als Erwachsener jetzt gerade einfällt, 2 Minuten vorm Abendessen, wo es kein Eis geben sollte. Und meine Frau ist so fanatisch in Wahrheit, dass sie zu meinen Kindern geht und sagt, Jungs, wir hatten vorhin darüber gesprochen, dass ihr noch ein Eis essen wollt. Ja, können wir jetzt. Jetzt haben wir wieder diese Situation. Wie kann sie das tun? Ich habe es total vergessen. Ich habe vergessen, dass als wir nach Hause gekommen sind, dass ihr ein Eis haben wolltet, ihr habt deswegen noch keins gegessen. Können wir irgendwie damit leben, dass es jetzt auch kein Eis gibt, weil wir 2 Minuten vorm Abendbrot haben? Ja, sie können damit leben. Die Kinder können damit leben, weil sie festgestellt haben, wenn meine Frau und ich inzwischen auch uns wieder an Dinge erinnern, die wir versprochen haben, dann versuchen wir sie irgendwie einzulösen. Dann passt es vielleicht nicht in der Situation, dann hat man nochmal quengelnde Kinder, aber nach dem Abendessen spricht doch nichts gegen ein Eis als Nachtisch. Und weil es so kurz vorm Essen war und die Kids merken sich das, dann haben sie auch ihr Eis bekommen. Aber ehrlich den Kindern zu sagen, du, ich habe hier was vergessen. Ich habe hier einen Fehler gemacht. Das tun wir, diese Ehrlichkeit vor unseren Kindern, die leben wir, weil uns das gesamte Leben unserer Kinder wichtig ist. Dieser nörgelnde Moment kurz vorm Abendessen, den können wir ertragen. Der ist unangenehm, der ist blöd, der nervt, aber den können wir ertragen, weil wir die Hoffnung haben, dass unsere Kinder Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit davon lernen. Und das ist anstrengend, das ist nervig und manchmal schüttel ich den Kopf, wie weit man das auf die Spitze treiben kann. Aber unsere Kinder sind grundsätzlich ehrlich zu uns und kommen zu uns, wenn sie mal irgendwo gemerkt haben, da war ich unehrlich, da habe ich einen Fehler gemacht und sie kommen hinterher, auch wenn die Situation es gar nicht bedarf, kommen sie zu uns und sagen, du, ich habe dich vorhin angelogen, das tut mir leid, weil Ehrlichkeit ein riesengroßer Wert bei uns zu Hause geworden ist. Und das freut mich. Das freut mich wahnsinnig, meine Jungs zu sehen, dass sie ehrlich sind. Als ein Beispiel, wir als Eltern haben das ganze Leben der Kinder vor Augen. Da, wo wir enge Beziehungen mit Menschen leben, da ist uns diese eine Tat, dieses eine Wort nicht ganz so wichtig. Das kann man ertragen, da kann man drüber hinwegsehen, weil wir den ganzen Menschen sehen wollen, weil wir das ganze Leben der Leute vor uns sehen und ein ganzes Leben mit ihnen verbringen. Darauf geht ganz sicher hier Paulus ein, der eben sagt, es gibt bestimmt 10.000 Erzieher, die euch alle was Gutes mitbringen können. Aber hört mal auf mich, ich bin euer Vater und ich möchte euch was wirklich Wichtiges zeigen, vormachen. Er bittet hier die Leute, dem Beispiel zu folgen, was er vorlebt. Nicht auf jedes einzelne Wort zu achten, sondern auf das Gesamtbild, was Paulus in Korinth hinterlassen hat. Weil das die Chance ist, die wir in Familie haben. Nicht den Fokus auf einzelne Taten, nicht auf einzelne richtige Dinge zu legen, sondern ein Leben lang in Beziehung zueinander zu stehen und uns gegenseitig zu prägen. In diesem Bibeltext kommt eben dieses Familienbild wieder so vor. Ich bin euer Vater, sagt Paulus. Und Vater, Bruder, Sohn, Geschwister, das sind so biblische Begriffe, um Beziehung zu beschreiben zwischen Gott und dem Menschen. Gott, der Vater im Himmel. Jesus Christus, der Sohn Gottes. Wir werden als Geschwister in einer Gemeinde bezeichnet. Da liegt eindeutig ein Fokus auf der Beziehung, auf dem Langfristigen, auf dem, dass wir miteinander unterwegs sind, dass Beziehung gelingt, aufgebaut wird. Gott möchte Beziehungen mit uns. Und da ist es klar, dass es in einer Gemeinde, die Jesus nachfolgen möchte, die Gott im Zentrum hat, dass da die Beziehung nach oben zu Gott im Fokus liegt. Wir haben das vor ein paar Monaten auch nochmal so rausgearbeitet hier im CZI, dass das soll ein Grundwert von uns sein. Die Beziehung zu Gott, dem Vater, die soll im Fokus liegen. Wir möchten die stärken. Die Beziehung untereinander, so nach innen, innerhalb der Gemeinde, soll im Fokus von uns liegen. An der möchten wir arbeiten, weil die Bibel so ein einen Fokus darauf legt, dass wir nicht nur richtige Dinge tun und uns irgendwie ertragen und hoffentlich immer lieb und artig zueinander sind, sondern wir sollen uns als Familie sehen, das Schlechte ertragen und uns gegenseitig prägen. Wie eine Familie sich prägt, sich prägen kann. Und dieses Miteinander, diese enge Beziehung zu Gott, die enge Beziehung untereinander, die hat Strahlkraft nach außen. Das ist das Problem Nummer eins heutzutage in der Gesellschaft, ist Einsamkeit. Ist, dass Menschen nur noch mit ihrer Glasscheibe vor sich zusammen beschäftigt sind und darüber versuchen, Beziehungen zu bauen. Das funktioniert nicht. Wir brauchen die Beziehung. Und Gemeinde hat die Riesenchance, das vorzumachen, wie es geht, indem wir die Beziehung zu einem himmlischen Vater aufrechterhalten, ausbauen, uns darüber freuen und die leben und untereinander uns nicht als Erzieher immer darauf hinweisen, du hast was falsch gemacht, eigentlich musst du das so machen und uns irgendwelche Dinge beibringen, Informationen weitergeben, sondern als Familie miteinander leben und den anderen ertragen und den anderen mitprägen und die lange Sicht sehen und es mal ertragen, wenn der mal nervig ist und blöd ist, weil wir das Ende, das gesamte Leben sehen voneinander. Das wirkt unglaublich anziehend. Das ist das, was die Welt braucht und das ist das, was wir geben können. Sandra hat gerade eben davon gesprochen, eben von der Prägung, die in Familie stattfinden kann, von Charakterbildung, dass wir sie nicht auslagern sollen an den Kindergottesdienst, an irgendwelche externen Profis. Und das ist so anstrengend, wenn wir selber für die Charakterbildung unserer Kinder oder der Menschen um uns herum verantwortlich sind. Man kann das durchaus sehr kritisch sehen, dass viele Familien ihre Kinder sehr früh in Kita abgeben, in die Ganztagsschule und da kaum noch Familienleben stattfindet. Wenn man weiß, was teilweise in Familien los ist, muss man sagen, gut, dass sie da raus sind. Das, was wir auf keinen Fall da in irgendeiner Weise machen sollten und können, ist sich eben daneben zu stellen und rumzumotzen, wie schlimm das denn alles ist und was aus der Gesellschaft alles geworden ist und dass die ja gar nicht mehr eine vernünftige Familie kennenlernen. Was wir tun können, ist den Zeigefinger einfahren und Beziehungen leben mit den anstrengenden, nervigen Nachbarn, weil sie ja offensichtlich nicht in der Lage sind, Beziehungen zu leben, selber zu prägen und sich selber da rein zu investieren, bei den nervigen Kindern, die immer so laut sind auf dem Innenhof oder wo auch immer. Da, wo uns anstrengende Menschen begegnen, die offensichtlich das nicht gebacken bekommen, in einer vernünftigen Beziehung mit mir zu leben und mich wahrzunehmen und meine Bedürfnisse wahrzunehmen. Da, genau da ist es so notwendig, dass wir Beziehungen mit diesen Menschen leben und sie hineinnehmen in unsere Beziehung. In unsere Beziehung auch mit Gott. Ihnen das einfach vorleben, liebevoll. Ernsthaft den anderen Menschen sehen und mit ihm eine Beziehung leben. Weil genau da liegt der Fokus der gesamten Bibel, auf Beziehungen untereinander. Nicht auf Informationen weitergeben und den anstrengenden Nachbarn sagen, wie sie denn eigentlich wirklich um 18 Uhr mal langsam ruhig werden sollten und so weiter. Sondern der Fokus der Bibel liegt darauf, dass Gott in diese Welt kommt, um Beziehungen mit uns zu leben, um Beziehungen wieder möglich zu machen zu Gott. Dafür ist Jesus Christus am Kreuz gestorben, damit all das, was zwischen uns und Gott steht, mit dem Kreuz in den Tod gegangen ist und da Beziehung wieder möglich ist. Und damit wird Vergebung grundsätzlich möglich, sodass wir auch untereinander wieder in guten Beziehungen leben können. Und wir dürfen das nutzen, um zu prägen, um geprägt zu werden. Denn in Beziehungen mit Menschen zu leben, das ist niemals eine Einbahnstraße. Da, wo ich als Vater meine Kinder versuche zu prägen, da sind es ganz oft meine Kinder, die mich prägen. Die mir erstmal geholfen haben, erwachsen zu werden. Ich wusste nicht, zu was wir in der Lage sind, wir Menschen, unser menschlicher Körper schaffen kann, mit nur einer Stunde Schlaf in der Nacht. Und die noch unterbrochen. Ich habe so viel über mich selbst gelernt, seitdem ich Kinder habe. So viele Spiegel, die man vors Gesicht gehalten bekommt. Ich werde versuchen, nicht zu sagen, wem das passiert ist, mir oder meiner Frau. Aber eines unserer Kinder kam einmal auf einen von uns zu und sagte, du Arsch. Und natürlich waren wir als Eltern, wie kannst du das sagen? Du hast deine Eltern gerade Arsch genannt. Schrecklich. Und da stand dieser kleine Junge, 2 Jahre alt, vor mir oder meiner Frau und sagte, aber das hast du doch auch zu dem und dem gesagt. Also zu dem anderen. Und er konnte das nicht verstehen, dass das ein schlimmes Wort ist, wenn wir doch untereinander so miteinander reden, dann kann das ja gar nicht so schlimm sein. Und das war wirklich nochmal ein Moment, wo wir gemerkt haben, wie gehen wir eigentlich miteinander um? Es passiert tatsächlich immer noch, dass uns mal so ein Wort rausrutscht. Aber es ist so viel seltener geworden, seitdem wir wissen, dass der Feind immer zuhört. In Beziehungen wird man gegenseitig beschenkt. In Beziehungen ist auch derjenige, der sich investiert, derjenige, der etwas zurückbekommt. Aber es ist ein Investieren. Das ist ein gutes Wort dafür, weil man muss erstmal was abgeben. Man muss den Menschen sehen und sagen, ich investiere meine Zeit, meine Kraft, all das, was ich habe, investiere ich in dich. Bei Kindern fällt uns das noch halbwegs leicht, weil da so ein Gen irgendwie in uns aktiv wird. Und wenn man das erste Mal dieses Baby auf dem Arm hält, dann ist alles möglich. Selbst die ersten 3 Jahre ohne Schlaf, selbst die hält man durch. Aber all die anderen Menschen um uns herum, da fehlt dieses Elterngen. Und da ist es vielleicht noch ein bisschen anstrengender. Wobei, ich weiß nicht, wenn ich an meine Kids denke, aber investieren. Investiert euch in Beziehungen zu anderen Menschen und lagert das nicht aus in irgendeine Erziehung, in irgendeine Wissensvermittlung. Denn wir erfahren oder erleben so viele gute Dinge, da wo wir den anderen zu Wort kommen lassen, wo wir uns in den anderen investieren und von ihm auch was empfangen und bereit sind, etwas vom Gegenüber zu hören. Eine Sache, die ich immer noch nicht wirklich verstanden habe, ist, dass Gott wohl irgendwie nachts um unser Haus herum schleicht. Ich habe, als mein Jüngster, als er 2 Jahre alt war, hatte über Wochen, Monate hinweg uns immer gebeten, das Rollo nicht ganz runter zu machen von seinem Zimmerfenster. Er wollte immer mit ein bisschen Spalt schlafen. Das sollte immer so ein bisschen offen sein. Und wir haben gefragt, warum? Ja, damit ich Gott besser sehen kann. Dann stehst du da als Pastor. Wie bringst du ihm jetzt bei, dass Gott irgendwie unsichtbar ist? Ja, aber er ist ja auch irgendwie da und Bibel gewälzt, wo ist Gott mal irgendwie um Häuser rumgezogen? Und nächsten Abend wieder, bitte lach doch hier den Spalt offen, ich möchte Gott besser sehen. Das geht doch eigentlich gar nicht. Aber ich habe versucht, nichts zu sagen. Und morgens dann immer, und hast du Gott gesehen? Jo. Und wie sah er aus? So wie Gott halt aussieht. Ich habe es nie verstanden. Ich weiß nicht, was er gesehen hat. Aber ich weiß, dass offensichtlich Gott mein Gebet erhört hat, wenn ich gebetet habe, Gott, pass auf unser Haus auf diese Nacht. Beschütze du und stell du deine Engel um uns herum und bewahre du uns im Schlaf. Ich weiß nicht, was Emil da gesehen hat. Aber er ist immer noch vollkommen überzeugt, dass Gott nachts vor seinem Fenster ist und dass er ihn sehen kann. Und ich muss es so stehen lassen. Ich muss damit leben, dass ich es nicht verstehe, aber mein Sohn einen Aspekt von Gott für sich erkannt hat, für wahr erachtet, den ich nicht nachvollziehen kann, aber der mein Bild von Gott noch mal so viel größer macht. Wie abgefahren ist, dass das der allmächtige Gott, der das Universum geschaffen hat, so klein wird, dass ein 5-Jähriger ihn nachts vor seinem Fenster sehen kann und er gut schläft. Wahnsinn. Wir sind Beschenkte, da wo wir den anderen zu Wort kommen lassen, wo wir nicht mit unserer Weisheit kommen und sagen, Gott ist so und so und so und das musst du jetzt lernen und das ist das Programm, das steht so in der Bibel und so ist das alles. Wenn wir akzeptieren, dass auch der vermeintlich unklügere, weniger gebildete, wenn selbst ein 2-jähriges Kind einem Dinge über Gott erzählt. Weil Gott ist erfahrbar, Gott ist sichtbar, Gott redet zu uns. Wir haben heute Pfingsten und in Joel 3, Vers 1, da steht ein wunderbarer Text über Pfingsten. Der ist schon viel, viel älter als das erste Pfingstfest in Jerusalem. Und da wird die Ausgießung des Heiligen Geistes angekündigt. Und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, eure Alten sollen Träume haben und eure Jünglinge sollen Gesichter sehen, also Visionen haben. Das ist bestimmt kein Zufall, dass Joel so eine kleine Familienaufstellung hier macht. Söhne und Töchter und die Alten, die werden alle so ein Bild von Gott bekommen. Und aus dem Gesamten werden wir erkennen, wie Gott ist. In all dem können wir Gott wahrnehmen. Das ist nicht der eine, der es verstanden hat, der vorne irgendwie die tollen Sonntagspredigten hält, sondern es ist sein Sohn, der weiß, wie Gott aussieht. Wir werden als ganze Familie beschenkt von Gott, von seinem Geist, der zu Pfingsten gekommen ist und geblieben ist und der immer noch zu uns redet. Wir als Gemeindefamilie werden beschenkt, da wo wir uns gegenseitig zuhören, wo wir beim anderen, dem anderen das zutrauen, dass er ein Stück von Gott erkannt hat und wir ihm zuhören, wie Gott ist. Da, wo wir den Kindern, die im Kindergottesdienst sind, Fragen stellen, wo wir mit ihnen ins Gespräch kommen, was sie über Gott zu erzählen haben. Ich möchte euch ganz praktisch dazu einladen, im Kindergottesdienst mitzuarbeiten. Bitte, bitte, macht das mal und hört euch an, was die Kids zu erzählen haben von Gott. Ihr müsst, wie Sandra das gesagt hat, keine Profis sein. Ihr müsst nicht irgendeine Information vermitteln. Ihr müsst euch kein großartiges Konzept ausdenken. Ihr müsst da sein, in Beziehung treten mit Menschen, von denen ihr das glauben könnt, dass sie etwas von Gott erfahren haben, damit ihr beschenkt werdet. Und ihr könnt etwas aus eurem Glaubensleben weitergeben, wenn ihr einfach nur seid. Und die sind anstrengend, die sind laut, die benehmen sich nicht so, wie ihr das wollt. Das ist schwierig, das kostet euch was. Aber die sind Beschenkte, wo sie von eurem Glauben was erfahren dürfen. Und ihr seid die Beschenkte, wo ihr was von ihrem Glauben erfahren dürft. Wenn ihr keine kleinen Kids mehr zu Hause habt, dann seid ihr genau die Richtigen, um in Gemeinde die Chance zu nutzen, mit jungen Menschen zusammen zu reden, Gott zu erfahren, Familie zu leben. Dafür ist Gemeinde da. Wenn ihr sagt, ich brauche unbedingt den Lobpreis und die Predigt, sonst kann ich die ganze Woche, das geht gar nicht. Ich kann wirklich überhaupt gar nicht. Der eine, dem es vielleicht so geht oder er meint, es geht ihm so, der hat eine Ausrede, dass er nicht im Kindergottesdienst mitarbeitet. Und demjenigen sage ich, wenn die Kekse da hinten stehen, da trefft ihr definitiv Kinder. Geht da hin und redet mit denen über Gott. Macht das nicht so gruselig, so als, ich habe hier einen Keks und du erzählst mir was von Gott und du kriegst den Keks. So nicht, sondern baut Beziehungen untereinander. Darauf kommt es an, nicht um die Informationsweitergabe, sondern darum, dass Beziehung entsteht. Investiert euch in Beziehung mit jungen Menschen, mit alten Menschen, mit Menschen grundsätzlich, weil ihr davon auch die Beschenkten seid und wir als Gemeinde dazu berufen sind, Beziehung zu bauen untereinander und unsere Beziehung mit Gott als Segen werden zu lassen, auch für die Menschen um uns herum. Ein zentraler Punkt, der zentrale Punkt ist, dass Gott redet. Zu Samuel damals, zu uns heute, Gott redet wirklich noch, wir können ihn hören. Und wir brauchen keine Informationen darüber weiterzugeben, sondern wir dürfen das erzählen. Wir dürfen das weitergeben wie in einer Beziehung, in der wir teilhaben lassen, wo wir von Gott beschenkt worden sind. Und wir dürfen zuhören, wie andere Menschen von Gott beschenkt worden sind. Nicht als Informationsaustausch, um zu sagen, so ist es richtig, sondern um gemeinsam sich darüber zu freuen, dass Gott immer noch spricht und dass Gott ein Interesse an uns hat. Und wir dürfen miteinander, als Kollektiv, als eine Familie, über Generationen hinweg, können wir zusammen Gottes Stimme hören und ihn so mehr und mehr erkennen, mehr und mehr wahrnehmen, uns von seinem Geist beschenken lassen. Das wünsche ich mir zu Pfingsten, dass sein Geist zu uns redet, dass wir über ihn in den Austausch kommen und wir gemeinsam ein großes Bild von Gott bekommen, wie er eigentlich ist. Hier als Gemeindefamilie und bitte, bitte, bitte auch in den Familien zu Hause. Egal wie alt deine Kinder sind, egal wo sie wohnen, lass es einfach einfließen. Das, was du mit Gott erlebt hast. Wie sonst sollen die Kinder, die schon seit x Jahren nicht mehr in den Gottesdienst kommen, wissen, dass Gott immer noch aktuell ist, noch immer redet? Wie sollen deine Eltern, die das nie verstanden haben, dass du irgendwann mal in die Gemeinde gegangen bist, wie sollen die das nachvollziehen können, wenn sie nicht wissen, dass Gott mit dir redet, wenn du das nicht erzählst, völlig begeistert, ich habe heute mal wieder Gott gesehen. Ich habe jemanden erlebt, der von Gott geredet hat. Gott redet immer noch. Sprecht darüber in euren Beziehungen, lasst eure Beziehung davon geprägt sein, dass Gott ein Teil davon ist. Denn dazu sind wir berufen. Amen. Amen. Gott, ich danke dir für deine Liebe, für deine Größe und für deinen Segen, den du auf uns legen möchtest in der kommenden Woche. Danke, Geist Gottes, dass du mit uns gehst. Danke, dass du uns den Weg weist und zu uns sprichst. Ich darf euch segnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, der mit euch ist, der für euch ist und der euch umgibt. Amen. Einen schönen Sonntag.